da wurde ich teilweise auch gebucht so als als Entertainer, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen als Comedian, so nach dem Motto, wir haben so viel schlimme Themen mit Regulierung und BaFin und EBA und Bundesbank und was weiß ich nicht alles und so, jetzt brauchen wir ein bisschen Spaß, auch mal ein bisschen Abwechslung und dann soll man dann so ein Vogel da mal ein bisschen was zur Kryptowährung erzählen, so ein bisschen was Lustiges.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir ab sofort in diesem Podcast nach. Wir, das sind Frauke und Andreas.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich bei Kryptowährungen oder auch bei der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Und nun geht's los.
Oliver Flaßkemper ist heute bei uns, Internetunternehmer, bekannt als Mr. Bitcoin, wie es in manchen Zeitungen schon geschrieben wurde. Und Oliver, du hast eine ganz spannende Biografie. Du hast schon seit 1998 mehrere Dutzend Unternehmen gegründet. Wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrich mich einfach. Mit Internetgeschäftsmodellen, geizkragen.de, nettolohn.de, um nur mal ein paar zu nennen. Das wären zu viele, um sie alle aufzuzählen. Und natürlich auch sehr erfolgreich gegründet. Aber du hast eine ganz spannende Biografie. Du hast ja als Berufskraftfahrer angefangen. Also wie kommt man jetzt vom Berufskraftfahrer zum Internetunternehmer?
Ja, das ist in der Tat etwas unorthodox und aber ich stehe dazu, es war eine tolle Zeit. Ich musste mich damals entscheiden zwischen einer kaufmännischen Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bei einem Herrenausstatter und dann eben Berufskraftfahrer und irgendwie hat es mich damals gejuckt, gereizt, mal die große weite Welt kennenzulernen. Hab so ein bisschen, damals war ja noch Manfred Krug auf Achse und so, also das war ja wirklich so ein bisschen Kult, im LKW unterwegs zu sein. Da war der Verkehr auch noch nicht so krass auf der A2 wie heute. Und was mich auch gereizt hat, ich konnte damals im Rahmen der Ausbildung quasi mit so einer Sondergenehmigung den PKW-Führerschein mit 16 machen, und zwar unbegleitet. Das heißt, ich habe mit 16 schon PKW oder so einen 7,5-Tonner gefahren mit Anhänger, ohne dass da jemand dabei sein musste, und durfte mit 18 sogar LKW-Führerschein machen, also wirklich die ganz großen Laster. Und das hat mich irgendwie gereizt. Auch natürlich das Thema Freiheit, das hat mich ja irgendwie mein ganzes Leben lang begleitet. Ich wollte immer irgendwie frei sein, unabhängig, selbstständig und wusste schon als kleiner Junge, wenn ich mal groß bin, mache ich mal irgendwas Eigenes, also habe irgendeine Firma. Hätte ich dann beinahe eine Spedition irgendwie gehabt oder sag mal ein LKW und dann wären es vielleicht ein paar mehr LKWs geworden über die Zeit. Der Kelch ist dann an mir vorbeigegangen und so habe ich dann irgendwie andere Sachen gemacht, aber das hat mich irgendwie gereizt und auch aus heutiger Sicht, glaube ich, war es okay. Also ich würde es, glaube ich, auch aus heutiger Sicht nochmal machen, weil ich unheimlich viel gelernt habe, weil ich auch gelernt habe, mit eigenen Händen zu arbeiten. Das war auch anstrengend. Also ich sag mal, so ein LKW mit 50 Kilo Säcken Nüssen für Toffifee da bei Stork in Halle abzuladen, das ist schon eine anstrengende Geschichte. Und gerade bei so Außentemperaturen von 30 Grad, wenn man so das komplette Verdeck da aufmachen muss, um da irgendwelche Stahlträger zu laden oder so. Also habe ich schon auch wirklich mal locht und habe auch Leute kennengelernt, sage ich mal, die auch mal locht haben und nicht viel Geld verdient haben. Das waren also auch im Nachhinein gesehen eine tolle Erfahrung und eine tolle Zeit und ich würde es nochmal machen. Aber es war natürlich für mich irgendwie absehbar, dass es jetzt nichts ist für immer. Ne? Also es war so ein Sprungbrett. Ich habe viel gelesen in der Zeit. Zum Schluss bin ich dann sogar Tankwagen gefahren und hier in sogar in der Nähe in Hamm, Kanalhafen, habe ich dann den Lastzug voll gemacht mit Diesel oder Heizöl und den dann irgendwo ausgeliefert. Und beim Ausliefern hatte man immer so eine Stunde, anderthalb Zeit, bis das so alles dann rausgeflossen war. Und da habe ich viel gelesen. Da habe ich viel gelesen, mir damals schon Ideen gemacht oder Gedanken gemacht zu Geschäftsideen, erste Aktien gekauft, mir so ein bisschen mit Thema Börse beschäftigt. Und wenn die anderen die Bild-Zeitung gelesen haben, habe ich den Spiegel gelesen oder das Handelsblatt oder so und war so ein bisschen strange vielleicht, aber war eine tolle Zeit.
Wie lange ging die ungefähr?
Die Ausbildung selber, das ist also quasi Ausbildungsberuf geworden erst so, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre, bevor ich das gemacht habe. Das war 89 war das, bin ich angefangen. Oder 87, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Nee, 89 meine ich. 89 bin ich angefangen. Und das ist also quasi Ausbildung geworden aufgrund dieses Unglücks in Herborn in Hessen. Da ist so ein LKW mal in so eine Eisdiele reingefahren, gab viele Tote. Und da hat man sich irgendwie gesagt, es kann ja nicht sein, dass so ein LKW-Fahrer eigentlich nur ein Führerschein haben und ansonsten nichts ja, darüber hinaus gelernt haben. Das ist eine große Verantwortung, die man da hat. Und da hat man das quasi als Ausbildungsberuf damals eingeführt. Und ich war so mit einer der Ersten, die das gemacht haben. Und ja, war auch in unserer Berufsschulklasse war sehr durchmischtes Publikum. Ich sag mal, da waren auch zwei dabei. Die haben das so ein bisschen als Auflage gekriegt. Also nach dem Motto, entweder Sozialstunden oder Ausbildung. nein, aber es war trotzdem ja eine tolle Zeit. Auch die Ausbildung selber war sehr abwechslungsreich. Also da war kaufmännische Sachen mit dabei, also so ein bisschen Frachtpapiere ausfüllen, Zollpapiere, Werkstatt war mit dabei, also wirklich so allumfassend. Ging 2 Jahre, mittlerweile sind es glaube ich sogar 3 Jahre, die man das lernen muss, am Ende mit IHK-Abschlussprüfung, also ganz klassische Berufsausbildung.
Aber das heißt ja, dass du seit 1998 dich relativ stringent weiterentwickelt hast, sag ich mal, und während der Schulzeit wusstest du dann ja wahrscheinlich noch nicht, wo es am Ende hingeht, wenn du erst dann eher zum Berufskraftfahrer dich entwickelt
genau,
hast. Was war denn dein Berufswunsch dann
in der Schulzeit? Ja, Berufswunsch in der Form hatte ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hatte immer so diese Vision, mal wirklich selbstständig zu sein mit irgendwas. Also da hatte ich mich auch noch nicht wirklich festgelegt. Ich wusste nur, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang Angestellter bleiben und habe ja so ein paar kleinere Startups auch schon in meiner Kindheit gehabt. Ich war ja so im Alter von 8, 9 in der Pyrotechnikbranche unterwegs. Da habe ich in Böller und Raketen gemacht.
Elternhaus und abgefackelt.
Selber zusammengebaut, oder? Ja, nee, zum Glück nicht. Nee, ich habe die dann, ich habe da auch so gelernt, antizyklisch Vertrieb zu machen. Das heißt, ich habe so 30., 31.12. einkaufen lassen über meine Dealer, weil selber durfte ich ja noch nicht und habe dann, sage ich mal so, auf dem Schulhof Frühjahr, Sommer angefangen zu verkaufen.
Okay.
Ja, und
ist alles verjährt,
genau. Geschäft lief bombig, im doppelten Sinne. Allerdings nur so lange, bis ein paar meiner Kunden auf die Idee kamen, dass ganz witzig wäre, auf dem Jungsklo die Toilettendeckel wegzusprengen. Und dann bin ich leider aufgeflogen, gab Schimpfe vom Rektor und Klassenlehrer und Eltern natürlich auch und habe mich dann erstmal wieder ein bisschen um die Schule gekümmert und mein Startup-Sein so ein bisschen an Nagel gehangen. Und mein zweites Startup hatte ich dann ja schon im Internet. Das war dann 1996, war zwischenzeitlich nochmal 4 Jahre bei der Bundeswehr. Da habe ich dann versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und habe ja eine Partnervermittlung im Internet gegründet. Oh. War selber gerade Single, dachte mir, passt irgendwie.
Tinder
und,
also 1.0.
Ja, oder? Tinder eher 0.3 oder so. 0. Also das war ja wirklich ganz am Anfang. Und das war die Single- und Freizeit-Connection OWL, also OWL für Ostwestfalen-Lippe. Hab dann versucht, mit Microsoft Access Offline so eine Datenbank zu bauen, wo ich dann Männlein und Weiblein miteinander verbinden wollte. Kleinanzeigen geschaltet, im heißen Draht, Neue Westfälische, also ganz klassisch. Telefonnummer war fett gedruckt, weil Internet war eigentlich eher so, naja, gibt's auch, aber es hatte ja noch keiner 96.
BTX auch nicht, oder?
Ja, BTX, ja gut. Ja, BTX hatten definitiv mehr, aber das war ja kompliziert. Ne? Da musste man Geld bezahlen dafür, um da irgendwelche Seiten zu hosten und so. Und naja, ich hatte dann so nach einem halben Jahr so gut 300 Leute in der Datenbank. Problem waren alles Männer. Ja, und ich habe dann kurzfristig...
In Köln wäre das kein Problem.
Ja, ich habe dann kurzfristig auch überlegt, ob ich die Männer irgendwie miteinander wollte ich dann aber auch nicht und hat mein Problem ja auch nicht gelöst, sag ich mal. Ich hatte ja eine Frau gesucht oder ein Mädel gesucht zu der Zeit und hab's dann irgendwie beigegeben. Also ich hatte dann wirklich so einen Herren dann am Apparat, der sich da aufnehmen lassen wollte in die Datenbank. Und er meinte dann auch, Mensch, Flasscamper, Hand aufs Herz, wie viele Damen haben Sie denn schon? Und ich hatte halt keine einzige. Problem war, ich hatte keine Marktanalyse gemacht. Ne? Also Frauenquote 1996 im Internet 0.2%. Das heißt, war kein Wunder, dass ich da keine Mädels hatte. Das war einfach, ich sag mal, wie heute Kryptowährung auch. Das war damals von Nerds für Nerds. So muss man das eigentlich sehen. Mittlerweile ja die Frauen ganz normal, sag ich mal, sogar eine Überzahl, der demografischen Entwicklung geschuldet. Also völlig normal. Und ich habe selbst irgendwie gefühlt 10 Pärchen in einem Bekanntenkreis, die sich übers Internet kennengelernt haben, mittlerweile verheiratet sind, Kinder haben. Also ich glaube, Partnervermittlung.
Du auch, ne? Oder?
Nee, ich ganz klassisch wirklich in einer Kneipe, kann man nicht sagen, in so einem Club, in einer Bar sag ich mal, bei uns da ganz regional und wo man sich dann irgendwie getroffen hat, sage ich mal, donnerstags abends. Und heute ist das das Normalste der Welt. Ich meine, wenn ich damals einfach weitergemacht hätte und nicht alles hingeschmissen, weil ich dann dachte, Mensch, wird halt nix, dann hätte ich heute vielleicht auch so ein Friendscout, neu.de, Parship und was es alles gibt. Also, aber ich habe damals einfach gesagt, Mensch, nee,
mach's mal was anderes. Heißt, du programmierst selber?
Ich habe damals geskriptet. Also Programmieren ist immer, sage ich immer, eigentlich eine Beleidigung für jeden Programmierer, weil ich habe es zum einen nie wirklich gelernt. Ich habe mir das alles so selber beigebracht und ich habe es dann irgendwie hingekriegt. Das ist ja das Schöne am Programmieren. Man sieht ja nur das Ergebnis und nicht, wie man zum Ergebnis kommt. Und man kann also auch beim Programmieren ganz viele Umwege nehmen und es ganz kompliziert machen und kommt trotzdem irgendwann zum Ergebnis. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ey, ich kann das nicht. Ich kriege es zwar irgendwie mit viel, viel Mühe und Zeit hin, aber ich war dann auch echt gefrustet. Also wenn ich dann mal irgendwas hingekriegt habe, dann war ich einfach nur erleichtert und habe nicht wirklich Freude gehabt. Und ich habe dann zum Glück irgendwann das erkannt, habe gesagt, das können andere besser, die haben auch mehr Spaß dran und habe das dann einfach delegiert und habe mich dann auf andere Sachen konzentriert. Auch Design zum Beispiel, die ersten Webseiten habe ich auch selber designt, so sahen sie dann auch aus. Und habe dann irgendwann festgestellt, wenn man das in professionelle Hände gibt, dann hat man auch mehr Erfolg. Und ich glaube, wenn das so ein kleiner Tipp ist hier, so, also wenn man da im Internet was macht, man sollte sich einfach nicht überschätzen, man sollte solche Sachen wie Webseitengestaltung wirklich in Hände geben von Leuten, die das können, weil da spart man am Ende viel Geld, weil die vielen, vielen Kunden, die man nicht kriegt durch eine unprofessionell aussehende Webseite, die kosten auch Geld. Und insofern ist dann, glaube ich, ein guter Tipp da, Profis ans Werk zu lassen.
Aber die Erfahrung passt zu sein, wenn man so einige andere Größen in Deutschland, die damals auch mit angefangen haben, viele sind da eher der Businessman, ne? Also der Manager oder der Unternehmer und brauchen Know-how von außen, sich das zu holen. Ne?
Ja klar, ich glaube, das ist ja auch in vielen Bereichen so, dass man, also gibt da auch ein paar Experten, die das eigentlich predigen, ne? Wie hier Kopf schlägt Kapital von, wie heißt da, Professor. Ja, das fällt mir der Name nicht ein. Könnte ich gerade an der Stelle Werbung machen für ihn. Ne? Vielleicht fällt er mir gleich nochmal ein. Ne?
Also, ich kann mal googeln.
Auf jeden Fall, das Buch heißt Valentin, genau. Professor Valentin, Kopfschlägt-Kapital. Er predigt das ja auch, dass man eigentlich eher aus Komponenten Unternehmen baut. Ja, dass man sich wirklich auf sein Kerngeschäft konzentriert und die Dinge macht, die man wirklich gut kann und alles andere eigentlich delegiert beziehungsweise outsourced. Also da ja die Bausteine eben nimmt, die es am Markt gibt. Sei es jetzt irgendwie ja Buchhaltungssoftware oder Vertrieb vielleicht extern und andere Dinge mehr oder Dropshipper, also so die hier so Lager bereitstellen und die Pakete verschicken, dass man das nicht selber machen muss zum Beispiel. Also da gibt's ja ganz viele Dienstleister, die das machen, so dass man sich wirklich ja auf die Kernkompetenzen konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Klar, kostet dann vielleicht erstmal ein bisschen mehr Geld, aber ich glaube generell, wenn wir jetzt noch so einen kleinen Ausflug ins Bildungssystem machen würden, was wir nicht tun, denke ich mal, aber generell glaube ich, ist es gut, wenn jeder versucht, seine Stärken zu stärken und nicht versucht, an den Dingen, die man nicht kann, rumzudoktern und da versuchen, sich auf eine nächste Stufe zu heben, sondern das ist, glaube ich, ja, rausgeschmissenes Geld und auch Zeit. Und ich glaube, man wäre gut beraten, Stärken zu stärken und ja, die anderen Sachen andere machen zu lassen.
Hast du da bei jedem Startup immer wieder dazugelernt? Du hast hier dann immer abgegeben wieder genau. Und dann das nächste und so weiter?
Genau. Also es waren nicht mehrere Dutzend, wie es eingangs mal gesagt wurde, aber es waren, sag ich mal, gut anderthalb Dutzend Unternehmen, die ich so in den letzten 20 Jahren...
Ein Dutzend gesagt, ein
Dutzend. Und man hat natürlich von Mal zu Mal dazugelernt und ich sag mal, Fehler sind ja, gehören ja dazu zum Unternehmertum und man musste da nicht alle mehrfach machen. Das gehört auch dazu, glaube ich, wenn man dann am Ende mal Erfolg haben will. Und wie Costolani schon so gesagt hat, er hat 51% Glück gehabt im Leben und 49% Pech. Und von der Differenz hat er wunderbar gelebt. Also am Ende ist die Summe der Erfolge entscheidend. Und ich habe natürlich auch ein paar Mal daneben gegriffen. Ne?
Wenn ich heute sehe, was Unternehmer oder Unternehmerinnen, die ein Unternehmen starten, im Online-Bereich für Probleme haben mit Fehler im Impressum oder wir kennen ja die rechtlichen Gegebenheiten, was dann passiert. Das war damals ein bisschen einfacher, ne?
Ja, klar. Wir haben am Anfang, ich will nicht sagen, dass es so Eldorado war und der Wilde Westen, aber diese ganzen vielen Dinge, wo man so aufpassen musste, gab es nicht. Das Einzige, es gab noch damals, Gott hab ihn selig, einen Freiherr von Grafenreuth, einen Anwalt, der schon damals in einer Zeit, wo es so nur um Computerspiele ging, irgendwie Kleinanzeigen, da wohl sehr umtriebig war, was das Thema Abmahnung anging, ne? Und von dem haben wir wirklich die erste Abmahnung bekommen damals, also wann war das? So 99 muss das gewesen sein, 98, 99, weil wir eine Software auf der Webseite hatten, damals geizkragen.de, die man sich so downloaden konnte, kostenlos, die hieß FTP Explorer. Das war quasi ein FTP-Programm, also so, wo man Dateien mit runterladen und hochladen konnte. Und es gab ein Unternehmen, die hatten die Marke Explorer sich schützen lassen und haben wirklich jeden abgemahnt, der irgendwie das Wort Explorer verwendet hat. Und ja, und da haben wir damals auch gezahlt, weil wenn man eine Abmahnung kriegt vom Anwalt und kennt sich nicht aus und so, da hat man natürlich erstmal Angst und denkt, oh Gott, und da hat man erstmal gezahlt. Und aber dann war eigentlich Ruhe. Also da hat man dann, er hat das hinterher auch dann beigeben müssen, der wurde dann ja sogar verurteilt für einige Dinge dann. Und aber so, das war so die erste Erfahrung. Aber diese ganz, wirklich diese peniblen Sachen mit Impressum und mit, ja, Datenschutzgrundverordnung gab es ja noch nicht und Widerrufsbelehrung und so, das ist ja alles dann erst die letzten Jahre gekommen. Und insofern musste man sich zum Glück mit solchen Themen noch nicht wirklich viel beschäftigen.
Kommen wir doch mal zu dem, wofür man dich jetzt heute vor allem kennt. Bitcoin.de, wie bist du auf die Idee gekommen, Bitcoin.de zu gründen?
Ja, das war wirklich ein bisschen kurios insofern, als dass ich das erste Mal davon las bei Spiegel Online. Also wo man wirklich denkt, wenn da was steht, dann ist der Zug aber sowas von abgefahren, dass man da also kein Geschäftsmodell mehr raus machen muss, weil einfach das alle kennen und es irgendwie Mainstream ist und irgendwo auch die ersten Unternehmen schon gegründet wurden. Aber wir waren damals wirklich ganz am Anfang, keiner hat dran geglaubt, alle haben es für bescheuert gehalten oder viele haben es für bescheuert gehalten und mich hat es direkt elektrisiert. Also ich habe ja nicht gewusst, aber ich habe so im Bauch gespürt, dass das was ganz Großes werden kann und ja, musste es einfach tun. Also ich habe gesagt, auch zu unseren Techies, die es dann ja technisch umsetzen mussten, den Marktplatz bitcoin.de, ich sage, Jungs, das waren jetzt alles Jungs in dem Fall wirklich, Jungs, das kann in eine Hose gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, ist wahrscheinlich sogar größer, als dass es funktioniert. Aber ich habe gesagt, ich würde mich Rest meines Lebens ärgern, wenn wir es nicht wenigstens probieren würden. Und so, ja, haben wir uns dann darauf geeinigt, es zu probieren, sind dann ja im ersten Crash gestartet. Also der erste Crash war ja bei 20 Euro auf nach gut ein Vierteljahr auf dann 2 Euro, also auf ein Zehntel des ehemaligen Höchstwertes, also mitten im Crash eigentlich gestartet und wo eigentlich alle schon so das Totenglöckchen geläutet hatten, so nach dem Motto, ja, kurzer Hype und kurze Bekanntheit, aber jetzt redet schon keiner mehr davon. Und es sah wirklich auch so aus, dann so nach so Mitte 2012, als wenn wir mit Zitronen gehandelt hätten und das Ganze wieder in der Versenkung verschwindet, aber dann gab es eben eine Bodenbildung, ne? Bei 2 Euro war der Markt überverkauft, wie man so schön sagt, und die ersten Hartgesottenen sind dann wieder rein, haben gekauft und der Kurs erholte sich, stieg an und ja, Ende 2013 hatten wir dann ja, beziehungsweise Anfang 2013 hatten wir den alten Höchststand dann ungefähr erreicht und dann war es ja so, dass wir dann im April 2013 dann schon bei 200 Euro waren, also quasi das Zehnfache des letzten Höchststandes und dann hat sich dann einfach weiterentwickelt und da war mir irgendwie klar, okay, das ist gekommen, um zu bleiben, das verschwindet nicht wieder, da haben wir jetzt wirklich noch viele, viele Jahre was davon. Ob sich dann wirklich so richtig etabliert, wusste ich damals auch nicht, das wusste keiner. Aber ich hab irgendwie gefühlt, dass es nicht wieder verschwinden wird. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Und ja, im Nachhinein hat sich dann ja zum Glück bestätigt, dass wir da nicht so ganz falsch gelegen haben mit unserem Bauchgefühl. Und aber es gab natürlich zwischendurch viele Hoch und Tiefs und auch heute ja noch viele Auf und Abs. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Und das wird uns auch noch viele Jahre begleiten.
Für alle, die es nicht kennen, Bitcoin.de, ihr handelt dort Kryptowährung, welchem zurzeit alles?
Wir haben Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ether, also Ethereum und auch BSV, also Bitcoin Satoshi Version mit an Bord und jetzt auch noch über ein etwas anderes System. Also da bieten wir keine eigenen Wallets an bei Bitcoin.de, da muss man sozusagen sein Wallet haben, irgendwo auf dem PC oder Smartphone, kann man jetzt auch Golem und Dash handeln. Da werden jetzt auch viele weitere Währungen dazukommen, also werden das jetzt ganz stark erweitern, werden jetzt also auch und eben, sag ich mal, auch demnächst STOs, also so Krypto-Wertpapiere, wollen wir auch mit aufnehmen. Also da haben wir noch ganz viel vor.
Wie viele Leute haben ungefähr ihr Wallet bei euch, also ihre Bitcoins dann auch bei euch liegen?
Ja, wir haben 800.000 Kunden und ich müsste jetzt, also ich weiß nicht genau, wie viele von diesen Kunden jetzt alle Kryptowährungen bei uns wirklich gelagert haben. Also genau einen Stand kommunizieren wir auch nicht so aus Sicherheitsgründen, aber ich sag mal so, jeder ist gut beraten, seine Kryptowährung nicht nur bei irgendeiner Börse zu lagern. Das sagen wir auch unseren Kunden. Man soll da also auch da diversifizieren und die verteilen, eigene Wallets haben, Paper Wallets vielleicht nutzen und einen Teil vielleicht auf einer Börse liegen haben, um schnell reagieren zu können zum Beispiel. Ne? Und wenn man da doch mal was verkaufen will, dass man es eben dann nicht erst hintransferieren muss und so. Aber grundsätzlich ist Bitcoin ja mal angetreten als dezentrale Kryptowährung. Dezentrale Kryptowährung. Was eben heißt, ich muss niemandem vertrauen. Ich muss keiner Börse vertrauen und ich, in Klammern, ich sollte auch keiner Börse vertrauen, nur vertrauen, weil am Ende ist es Technologie. Es gibt kein System, was so sicher ist, dass es nicht doch irgendwie geknackt werden kann. Also sicher, also hundertprozentige Sicherheit ist eine Illusion. Das muss man einfach wissen. Und keine Börse dieser Welt, keine Kryptobörse dieser Welt kann einem 100% Sicherheit bieten. Die sagen das vielleicht nicht, ne? Aber im Endeffekt ist es so, es gibt keine Einlagensicherung jetzt, wie bei Euro zum Beispiel, beim Euroguthaben. Das gibt es bei Kryptos nicht. Und die Börsen, gute Börsen, denke ich, tun alles, was sie können, was in ihrer Macht steht, um die Guthaben gut abzusichern. Aber keine Börse der Welt kann einem hundertprozentige Sicherheit versprechen oder hundertprozentige Entschädigung. Es gibt noch keine Versicherung, die das hundertprozentig da irgendwie absichert. Wird demnächst vielleicht irgendwann mal kommen, kostet dann aber auch Geld.
Habt ihr vermutlich mal vor allem deutsche oder deutschsprachige Kunden bei euch? Wie hat sich das entwickelt? Also die Zahl der Kunden in den letzten Jahren? Ging das mit dem Kurs immer hoch und dann die Zahl der Kunden auch hoch?
Ja klar, also das kann man quasi fast deckungsgleich sehen mit der Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Ne? Also je höher der Bitcoin-Kurs steigt, desto mehr Neukunden haben wir, desto höher ist das Handelsvolumen bei uns auf der Plattform. Und in dem Moment, wo es beim Bitcoin wieder ruhiger wird und der Kurs in den Keller vielleicht auch mal marschiert, dann wird es auch bei uns ruhiger. Ne? Also das ist aber, glaube ich, wie an jeder anderen Börse auch. Das erleben also klassische Aktienbörsen auch. Also zur Zeit des neuen Marktes zum Beispiel, so 2000, 2001 oder 99 bis 2001, haben die auch massiv Kunden bekommen und auch das Handelsvolumen war ja Wahnsinn und leider sind wir an diese Quote nie wieder drangekommen. Ich glaube, in der Spitze hatten wir mal 18-19% Aktienquote in Deutschland, ne, als Manfred Krug nicht nur auf Achse war, sondern eben auch Werbung gemacht für Telekom und so. Da waren eben ganz viele heiß und ganz viele drin. Mittlerweile, glaube ich, haben wir nur noch eine Aktienquote von 12-13%. Also ist nie wieder dahin gekommen. Ist eigentlich echt schade. Ich habe gerade das Podiumsdiskussion gehabt mit dem Gesandten der norwegischen Botschaft hier in Deutschland, Gesandter Svenningsen. Und der hat mal erzählt, wie das in Norwegen ist, Gesandter der norwegischen Botschaft, nämlich da gibt es diesen Staatsfonds, ne, diesen norwegischen Staatsfonds, der mittlerweile, glaube ich, 800 Milliarden Euro schwer ist, wo jeder einzelne Norweger ein Guthaben hat beim Staat in Höhe von 160.000 Euro. Ja, also das ist Wahnsinn. Ne? Also das haben die wirklich angespart für ja schlechte Zeiten, wenn dann mal demografischer Wandel so richtig einschlägt, wenn die Ölvorkommen mal zurück zu Neige gehen oder eben ja wir einfach kein Öl mehr so in der Form verbrauchen, weil eben dann Wasserstoff angesagt ist und andere regenerative Energien und das finde ich schon echt bemerkenswert und ich sag mal ja die haben eine ganz andere Einstellung zu Aktien und zu Geldanlagen in Form von Wertpapieren, als das in Deutschland der Fall ist und ich glaube wir wären gut beraten, da wirklich mal eine Marketing Aktion zu fahren und dafür zu werben, weil ich glaube, es gibt
nichts. Wir hätten einige Probleme, wir wissen ja, wenn die Deutschen in den letzten 40 Jahre konsequent in Aktien investiert sind, genau, würden in die Unternehmen quasi so gehören.
Und stattdessen wird, ich will jetzt nicht politisch werden, aber stattdessen wird Werbung gemacht, so nach dem Motto, Amazon und Google sollen hier in Deutschland faire Steuern zahlen, was ja durchaus auch berechtigt ist, ja. Aber man könnte sich auch an diesen Unternehmen beteiligen und würde dann sogar weltweit davon profitieren und Dividenden kassieren und von dem Wertzuwachs profitieren. Also da finde ich, das ist so ein bisschen kurzsichtig, ne? Also man sollte sich eher, glaube ich, an dieser Entwicklung beteiligen, als dass man als dass man weiterhin auf so ein Umlagesystem setzt, was, glaube ich, ja seine besten Zeiten hinter sich hat und aufgrund des demografischen Wandels im schlimmsten Fall wirklich mal scheitern wird. Ganz grandios. Da werden ja noch viele Probleme jetzt auf uns zukommen in der nächsten Zeit. Aber wie gesagt, ja, das ist jetzt mal so ein kleiner Exkurs.
Ich würde gerne noch zwei Aspekte ansprechen, die du schon angerissen hattest. Einmal das Thema Vertrauen. Ist Bitcoin jetzt Geld? Ist es eine Wertanlage? Ein großes Thema. Und vielleicht, weil das ist, glaube ich, ein bisschen was länger gehen könnte. Vorher noch, du hattest gesagt, du warst dir irgendwann sicher, dass sich das etabliert. Wie etabliert sind Kryptowährungen heute? Bist du immer noch komisch angeguckt, wenn du sagst, ich bin Chef von Bitcoin.de?
Nein, also ich fange mal vielleicht mit der zweiten Frage an und frage dann gleich nochmal, was die erste war, falls ich die vergessen sollte. Also so schräg angeguckt werde ich eigentlich mittlerweile nicht mehr häufig. Das war also 2011, 12, wo ich so meine ersten Vorträge bei Bankern gehalten habe oder vor Bankern, vor der Finanzindustrie, war das noch ein bisschen anders. Da wurde ich teilweise auch gebucht, so als als Entertainer, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen als Comedian, so nach dem Motto, wir haben so viel schlimme Themen mit Regulierung und BaFin und EBA und Bundesbank und was weiß ich nicht alles und so. Jetzt brauchen wir ein bisschen Spaß, auch mal ein bisschen Abwechslung und dann soll man dann so ein Vogel da mal ein bisschen was zu Kryptowährung erzählen, so ein bisschen was Lustiges. Und die haben dann auch teilweise gelacht, weil die natürlich am Anfang oder viele, nicht alle, aber viele gedacht haben, ja, was ist das denn? So ein Geld ohne Staat, ohne Zentralbank, ohne Regierung, das kann doch gar nicht funktionieren. Ne? Weil wenn man natürlich so in diesem stark regulierten System unterwegs ist und damit einmal kommt dann sowas um die Ecke, was irgendwie so freies Marktgeld ist und was eben eigentlich überhaupt nicht reguliert wird, dann ist das schwer nachzuvollziehen, dass das auf Dauer Bestand haben kann. Aber wir reden ja mittlerweile jetzt von 10 Jahren Kryptowährung und ich glaube auch die schärfsten Kritiker haben mittlerweile erkannt, dass wir da noch weiter mit zu tun haben werden, also dass das nicht morgen verschwindet, sondern dass wir da noch länger mit zu tun haben werden und dass es vielleicht doch nicht ganz so bescheuert ist, wie man am Anfang gedacht hat, weil es hat, glaube ich, viele Vorteile unterschiedliche Aspekte, aber viele Vorteile bei grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr, wenn es ja darum geht, dass der Hersteller seinen Zulieferer irgendwie in Fernost schnell bezahlen will und dafür Kryptowährungen nutzt, wenn es darum geht, dass Maschinen bezahlen zum Beispiel in Zukunft, wenn es einfach nur darum geht, irgendwo im Ausland wieder an Geld zu kommen. Also wenn mein Portemonnaie mir geklaut wird mit meiner Kreditkarte und EC-Karte oder mein Bargeld und ich habe aber vielleicht noch mein Smartphone, dann habe ich mein Geld immer dabei. Ja. Ich kann dann mich über localbitcoins.com mit irgendjemandem bei Starbucks verabreden und kann meine digitalen Kryptowährungen in Bargeld wieder umtauschen. Ne. Also es hat viele, viele Vorteile, die von vielen nicht gesehen werden. Also viele, gerade in Deutschland, sieht man natürlich immer gerne die Nachteile. Ja. Dann, ja, man kann da Drogen mitkaufen und Terroristen können da theoretisch mit sich finanzieren und so. Das stimmt grundsätzlich alles. Also ich sag mal, mit Bitcoin kann ich alles das tun, was ich mit Euro und Dollar auch tun kann. Also alle schlimmen Dinge, aber natürlich auch alle guten Dinge. Ich kann mit Bitcoin an Greenpeace spenden oder an BUND und ich kann mir dann Eis mitkaufen und eine Pizza mitkaufen. Ne? Das geht da alles mit. Aber klar, ich kann damit auch schlimme Dinge machen und das ist bei vielen immer noch so vordergründig. Ne? Dass die denken, ja, das ist eigentlich was für Kriminelle und das ist es definitiv, glaube ich, nicht ausschließlich.
Aber damit hast du jetzt schon zum Thema Vertrauen auch hingeführt. Als Satoshi Nakamoto das vor etwas mehr als 10 Jahren das Bitcoin White Paper rausgegeben hat, war ja die Idee nach der Finanzkrise, eine neue Währung zu kreieren, wo man nicht unbedingt Vertrauen braucht, sondern halt die Blockchain als dezentrale Datenbank. Andererseits, wir hatten ja schon mal uns unterhalten, hattest du auch mal gesagt, das ist eher was, womit man auch kaufen kann, aber eher auch eine Geldanlage.
Ja.
Ein Spekulationsobjekt, was man ja auch an den Kursschwankungen definitiv sehen kann. Also was ist es denn nun oder was ist jetzt die langfristige Vision?
Genau, da habe ich eben ja gerade hier auch beim Blockchain Hotel so ein bisschen meinen Talk drauf ausgerichtet, dass ich gesagt habe, die Idee von Satoshi Nakamoto war es eigentlich, eine dezentrale Kryptowährung zu schaffen, ein Electronic Cash System oder Payment System. Und da hat er, glaube ich, komplett falsch gelegen. Also er hat diese Vision gehabt, aber ich glaube, er war von Anfang an da einem Denkfehler unterlegen, weil eine Währung, die von der Menge her limitiert ist, maximal limitiert, und das ist bei Bitcoin ja der Fall mit diesen maximal 21 Millionen Einheiten, die kann sich nicht als Währung durchsetzen.
Gut, Vollgeld ist ja auch limitiert, oder bin ich jetzt falsch?
Vollgeld, ja gut, sagen wir es mal so. Ein Vollgeld ist vielleicht per Gesetz limitiert oder weil die Zentralbank sich selber diese Regeln auferlegt, aber diese Regel kann ja jederzeit gebrochen werden. Das kann ja jederzeit geändert werden. Und das ist eben bei Bitcoin nicht möglich. Man kann zwar einen Fork machen, einen Hardfork machen und irgendwie das System ändern.
So abspalten. Das zu erklären,
genau,
zum Beispiel Bitcoin Cash.
Genau, Bitcoin Cash und so, das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal passiert, aber der Original Bitcoin, der existiert ja und der wird auch weiterhin existieren und der wird so lange weiter existieren, wie es halt Leute gibt, mindestens 1-2 Leute auf der Welt, die ihn halt weiter unterstützen. Ne? Also es kann sich verändern, aber eben nur in Form einer neuen Währung und die alte Währung wird trotzdem weiterhin existieren. Und ich glaube einfach, dass eine Währung oder ein Gut, ein Asset, was von der Menge her maximal limitiert ist. Bei Bitcoin sind es diese 21 Millionen Einheiten, die es irgendwann mal geben wird. Das wird sich nicht als Geld durchsetzen, weil die Menschen, die es haben oder erwerben wollen, es nicht wieder hergeben. Weil sie davon ausgehen müssen, zumindest langfristig, also kurzfristige Kurskapriolen natürlich berücksichtigt, aber langfristig gesehen kann der Wert eigentlich nur steigen. Nur steigen, weil eben alles um den Bitcoin herum inflationär ist und der Bitcoin selber nicht. Und deswegen haben Menschen, die sich Kryptowährungen kaufen, körperliche Schmerzen, ich spreche aus eigener Erfahrung, körperliche Schmerzen, wenn sie das zum Bezahlen verwenden. Ja, ich ärgere mich heute über jeden Bitcoin, den ich jemals zum Bezahlen verwendet habe, weil ich damals schon irgendwie gespürt habe, das ist keine gute Idee, weil der Wert eben...
Soll man jetzt die Pizzageschichte kurz erzählen?
Ja, die Pizzageschichte kann ich vielleicht kurz erzählen, genau. Also die Wertsteigerung kann ja jeder nachvollziehen und keiner, mich eingeschlossen, hat daran geglaubt oder das auch nur erahnt, ansatzweise, in welche Richtung der Kurs sich mal entwickeln könnte. Und ich habe damals 2012 im Room 77, Berlin-Kreuzberg, hier der erste Donnerstag im Monat ist da ja der Bitcoin-Stammtisch, da habe ich so manches Einfamilienhaus versoffen und verfressen an einem Abend. Und ich war nicht danach besoffen. Ich war da nicht danach besoffen und ich habe auch nicht einen dicken Bauch gehabt oder so, ja, sondern ich habe einfach nur einen Burger gegessen, vielleicht zwei, drei Bier gehabt und am Ende vielleicht noch einen Gin Tonic oder so und hat dann einen Deckel gehabt von 30 Euro. Den habe ich damals, 2012 mit 15 Bitcoins bezahlt, als der Kurs über 2 Euro war. Das heißt, also zumindest Ende 2017 war das so irgendwie um die 200.000 Euro. Also in Ostwestfalen ist es ein Einfamilienhaus, in Köln vielleicht nicht. Ja, und in Essen, ja, vielleicht so in der Mitte. Aber auf jeden Fall eine Menge Geld und ich ärgere mich natürlich heute über jeden Bitcoin, den ich damals so zum Bezahlen oder überhaupt mal zum Bezahlen verwendet habe, weil ich eigentlich damals schon so ein bisschen gespürt habe, dass der Wert weiter steigen wird, natürlich nicht in diese Region, aber irgendwie langfristig nur steigen kann, weil es eben eine deflationäre Währung ist und weil diese Menge maximal limitiert ist. Und das ist auch der Grund, warum es sich niemals als Geld im klassischen Sinne durchsetzen wird, sondern Menschen nutzen immer das schlechtere Geld zum Bezahlen. Und das schlechtere Geld ist immer das, was inflationiert. Beim Euro sind es halt nur 2%, das ist auch gewollt von der Europäischen Zentralbank. Also unser Geld wird jedes Jahr um 2% weniger wert. Den 100-Euro-Schein, den ich in der Tasche habe, dafür bekomme ich in einem Jahr nur noch Waren und Dienstleistungen. Nur noch Waren und Dienstleistungen, genau. Nur noch Waren und Dienstleistungen im Wert von 98 Euro, das ist gewollt. Und deswegen hat man eben keine Schmerzen, den zum Bezahlen herzugeben, weil ich weiß, der wird in einem Jahr nicht mehr wert sein.
Ich könnte es aber doch nutzen, wenn ich jetzt sage, ich installiere den Euro als Blockchain, als Kryptowährung.
Ja.
Hab ihn limitiert oder er wäre theoretisch limitiert. Ich könnte ja dann Tendenzen jederzeit steuern. Ich kann ja sagen, ich baue da eine Inflation ein. Jeden Monat ziehe ich dir 5% ab von deinem Geld.
Funktioniert nicht.
Und dann gibst du es auch aus.
Ja, also das die Theorie von diesem sogenannten Schwundgeld, Das stimmt. Aber das ist natürlich nicht so interessant, wie wenn ich Alternativen habe, wenn ich so einen Bitcoin habe, der eben keinen Schwund hat. Ne? Also als staatliches Währungssystem ist das durchaus was es ja bei Regionalwährungssystemen schon gibt. Ne? Die haben die eben genau, der Chiemgauer oder auch hier der Wir in der Schweiz, die teilweise ja mit solchem einprogrammierten Schwund arbeiten, dass man also quasi bestraft wird, wenn man es nicht wieder in Zahlungsverkehr bringt oder nicht wieder in Wirtschaftskreislauf bringt. Aber unser staatliches Geld, was wir haben, ist eben ganz klassisch inflationiert bisher. Und das heißt, wir geben es her, haben da keine Schmerzen, weil wir wissen, das wird nicht mehr wert. Und aber diese ganzen von Menschenhand gemachten Systeme, die können ja manipuliert werden oder mal positiv ausgedrückt, die können gesteuert werden. Und ich glaube auch, dass wir in unserem heutigen Wirtschaftssystem, was ja auf Wachstum angelegt ist, gibt es auch einige, die sagen, sollte man drüber nachdenken, dieses ständige Wachstum, ob das überhaupt gut ist. Aber grundsätzlich haben wir das System noch und ich gehe mal davon aus, wir werden das auch noch weiterhin haben. Und in einem System, was halt darauf angelegt ist, permanent zu wachsen, brauche ich ein Geld, was inflationiert, was die Leute also wieder hergeben, wieder in den Wirtschaftskreislauf einbringen und was eben von einer Zentralbank gesteuert werden kann, was eben bei Bedarf, wobei Bedarf die Geldmenge erhöht werden kann, wenn eben Geld gebraucht wird bei Wirtschaftskrisen oder bei entsprechenden Situationen, wo eben die Geldmenge erhöht werden muss oder eben, wenn es zu heiß gelaufen ist, das System eben die Geldmenge auch wieder rausgezogen werden kann aus dem System. Und ein Geld, wo ich eben Zinsen draufnehmen kann. Und all das ist ja bei Bitcoin oder anderen Kryptowährungen nicht der Fall. Deswegen sage ich auch immer, Kryptowährungen sind eher digitales Gold mit Bezahloptionen. Das heißt, ich kann damit bezahlen, wenn ich will, aber die wenigsten wollen es, weil sie eben anderes Geld zur Verfügung haben, was in Anführungsstrichen schlechter ist und insofern immer das schlechtere Geld zum Bezahlen nehmen und das Gute lieber aufheben wollen.
Ich wollte nochmal zum Unternehmer Flasskämper zurück.
Ja.
Jetzt bist du schon ziemlich lange in Bitcoin unterwegs, Bitcoin.de. Vorher hast du nochmal 12 andere Startups gehabt und hast sie sicherlich nach einer gewissen Zeit nicht abgestoßen, aber anderen überlassen. Und jetzt bist du da schon ziemlich lange, wirst du da bleiben. Ist das so dein letztes Startup-Ding? Oder guckst du mal weiter? Du machst ja Speaker auch, genau. Bist viel unterwegs, auch in IHK, glaube ich, irgendwo in Ostwestfalen-Lippe? Oder?
Nee. Die Lippe haben immer was Eigenes.
Gut, aber wie geht es da weiter mit dem Unternehmer oder den Menschen?
Genau, also ich werde sicherlich auch noch mal was anderes machen. Ne? Also ich habe ja dann auch immer, das sieht man ja auch in meiner Biografie, nach ein paar Jahren dann hat es mich dann gepackt und dann habe ich auch mal wieder ganz andere Sachen gemacht. Und im Krypto-Business bin ich jetzt seit 8 Jahren. Ich will nicht sagen, jetzt schon ein paar Jahre zu lang, aber so langsam merke ich, dass ich mal irgendwann auch mal ganz gerne wieder andere Sachen machen möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich da komplett rausziehe, aber ich bin einfach da auch vielseitig interessiert. Und wenn ich so durch die Gegend laufe, ich sage ja immer, ich habe so einen Gendefekt, ich laufe durch die Gegend und sehe überall Geschäftsideen. Mhm. Die müssen dann nicht immer gut sein, die sind auch nicht immer gut, aber manchmal juckt es mich dann doch mal irgendwie wieder auch irgendein Problem anzugehen und was umzusetzen und mal was ganz Neues zu machen. Also Hermann Hesse hat es ja schon gesagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das bezieht sich auf Geschäftsideen, glaube ich, dass es ab und zu auch mal wieder spannend ist, was völlig Neues zu machen. Und die Kryptoindustrie, die etabliert sich immer mehr, die wird immer erwachsener, immer professioneller und so der Zauber des Neuen, muss man einfach so sagen, der ist auch da jetzt so langsam verflogen, auch wenn da immer wieder was Neues passiert, aber es ist jetzt einfach, es wird immer technischer, es wird immer professioneller und insofern will ich nicht ausschließen, dass da mal irgendwann wieder was ganz Neues kommt aber momentan macht es auch noch Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf dem Sprung bin. Aber wie gesagt, ich will es auch nicht ausschließen, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, gleich aus der Tür und mir kommt irgendwas Neues in den Kopf, ne, dass ich dann da irgendwie mehr Energie drauf verwende und vielleicht dann irgendwann auch sage, ich will jetzt einfach das machen, was ich dafür, dafür fühle ich mich auch noch zu jung, als dass ich jetzt mein Leben lang nur noch Krypto machen will. Mhm. Also so emotional super spannend ist das Thema dann auch nicht. Am Ende geht es dann auch schon um Geld und um Technologie und da kommt dann halt immer was Neues und ich glaube, das ist aber auch normal. Das ist auch Unternehmertum. Also ich habe mal, vielleicht noch ganz kurz dazu, ich habe mal einen Gründerpreis gewonnen, viele, viele Jahre oder fast schon 2 Jahrzehnte her. Da war der damalige NRW-Wirtschaftsminister, ich meine, es war Schwanhold hieß der, glaube ich, der da uns mal so einen Gründerpreis da überreichte. Und dann kam er irgendwann an unseren Messestand. Das war so im Rahmen so einer kleinen Messe, die da stattfand. Und dann kam er an unseren Messestand. Das war so eine englische Telefonzelle. Wir waren damals mit Geizkragen, die unterwegs, hatte einen Schottenrock an. Und dann kam er so zu mir am Messestand. Mensch, Flusscamper, super Sache hier, Gründerpreis, alles toll. Und so, was machst du jetzt? Verkaufen und dann was Neues. Und da war ich total entsetzt. Wie verkaufen? Ich sag, das ist doch ein Familienunternehmen. Ich sag, das verkauft man doch nicht, ne? Und da guckte er mich nur so ganz entgeistert an, schüttelte so ganz leicht den Kopf und ging weiter, ne? So nach dem Motto, also nicht jetzt so abwertend, sondern einfach nur so, okay, irgendwann verstehst du, was ich meine, so nach dem Motto. Und ich habe es dann irgendwann auch wirklich verstanden, weil Unternehmertum heißt für mich auch wirklich, irgendwann mal was Neues zu machen, weiterzuziehen und jetzt nicht das andere aufzugeben, weil man denkt, das ist jetzt nichts mehr oder so, sondern einfach wirklich mal was Neues zu machen. Und ich würde mich jetzt nicht als Universalgenie bezeichnen und als Genie schon gar nicht, aber es ist schon jemand, der wirklich vielseitig interessiert ist und einfach dann irgendwann auch mal wieder was Neues machen möchte. Und ich glaube, das trifft's ganz gut. Also ich bin dann keiner, der sich jahrzehntelang nur mit einem Thema beschäftigt.
Wir kommen zur letzten Frage, die wir allen unseren Gästen in ihrem jeweiligen Bereich stellen wollen. Und zwar würde ich dich gerne nach deiner Zeugnisnote fragen. Welche Note würdest du Deutschland, wir haben jetzt über Kryptowährung und Blockchain gesprochen, welche Note würdest du Deutschland geben? Vielleicht der deutschen Politik und vielleicht der Wirtschaft?
Puh, schwer. Bin ich erleichtert, dass ich nicht über meine Noten reden muss, die ich früher mal hatte. So ein paar Noten waren dann vielleicht jetzt auch nicht so super irgendwie mal zwischenzeitlich. Noten für die Wirtschaft, Noten für die Politik ist auch schwierig. Ich beziehe das mal vielleicht erstmal auf Krypto. Also auf Krypto, wenn es jetzt um die ganze Kryptoregulierung geht und so, würde ich sagen, schon eher eine 5, aber nicht, weil es nicht Leute da gibt, die nicht was machen wollen, sondern glaube ich einfach, weil es so lange dauert. Wir nehmen uns einfach zu viel Zeit und warten ab und evaluieren und bis da mal jetzt endlich was kommt, irgendein Gesetz verabschiedet wird, was Deutschland wirklich mal im internationalen Vergleich auch mal ganz vorne wieder an die Pole Position setzt. Da sind wir wirklich weit hinten dran. Ansonsten gibt es da wirklich viele Leute, die tolle Ideen haben, aber wir kriegen einfach die PS nicht auf die Straße. Insofern, was das Thema angeht, eher 5. Die allgemeine Politik, da bin ich jetzt mal gnädig, eine 4. Ja, einfach aber auch, weil ganz vieles festgefahren ist, weil ganz vieles sich nicht bewegt und vieles viel zu lange dauert. Ich meine, wenn man nur so an den BER-Flughafen da denkt, hat jetzt mit Politik vielleicht nur am Rande zu tun, aber ich glaube, auch die Politik hat da eine Verantwortung, dass Menschen Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das Ding, wenn es überhaupt mal genehmigt wird, dann braucht es irgendwann jemand, der den Mut hat, zu sagen, so, jetzt ist es fertig und jetzt ist es gut. Und ich glaube, wir sind einfach in vielen Bereichen zu angstversessen oder zu sehr mit unseren Ängsten beschäftigt, dass eben viele Dinge einfach nicht mehr entschieden werden, ne, aufgrund von Ängsten, weil keiner Verantwortung übernehmen will, mal Fehler zu machen. Also man hat Angst vor Fehler. Und das ist eben in der Politik, glaube ich, auch so, dass man keinen Mut mehr hat, Dinge zu tun, aufgrund eben, dass es, oder aufgrund der Tatsache, dass es scheitern könnte. Und deswegen eine 4. Und was Wirtschaftsthemen angeht.
Also bezogen auf Bitcoin.
Bezogen auf Blockchain.
Deswegen Zeugnisnote.
Kurz einflechten. Ist es doch nicht, wenn man ja hier sieht, so viele junge Menschen auch, die sich mit Blockchain beschäftigen, dass nicht doch in der Wirtschaft da viel mehr los ist als nur eine 5 oder eine 4, sag ich mal?
Ja, das ist echt schwierig. Also was das wirtschaftliche Gesamtumfeld angeht, sage ich jetzt mal, die Rahmenbedingungen, glaube ich, da sind wir schon relativ gut aufgestellt in Deutschland. Da ist auch viel passiert. Auf der anderen Seite sind wir halt im permanenten Wettbewerb und gerade Wirtschaftsunternehmen haben eben die Möglichkeit, relativ schnell dann auch eben zu gucken, was im Ausland besser funktioniert und dann eben auch ins Ausland vielleicht zu verlegen. Wir sind ja auch gerade dabei, so ein bisschen mal über einen Tellerrand zu gucken, wenn es jetzt ums Thema Krypto geht. Also ich nenne da nur mal so das Beispiel Malta. Ja, die haben eine total kryptofreundliche Gesetzgebung seit November letzten Jahres und dem würde ich jetzt mal mindestens eine 2 plus ausstellen, weil die einfach sehr, sehr dynamisch schauen, was bewegt sich am Markt und auch einfach eine ganz andere Einstellung dazu haben. Ja, da twittert dann mal der Premierminister von Malta einem Kryptounternehmen, einem Wettbewerber, in dem Fall Binance war es, die mal laut drüber nachgedacht haben, mal das Land zu wechseln, weil sie eben sich weiterentwickeln wollten. Und dann twitterte er @Binance, also gerichtet an das Unternehmen, Welcome to Malta. Ja, also ich meine, das ist doch krass, ja. Also dass wirklich Technologien, aber auch Unternehmen umarmt werden und gesagt werden, Mensch, dann kommt zu uns, wir kümmern uns darum, dass das, was ihr vorhabt, möglich wird. Und das fehlt mir schon. Ja, manchmal wird es ja reichen, dass einem einfach nur keine Steine in den Weg gelegt werden oder Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden. Ich würde mir einfach auch viel mehr wünschen, dass Mut zu Fehlern da ist und dass wir da einfach insgesamt in Deutschland es kultivieren, dass es eben dazugehört, mal auch Fehler zu machen und Dinge, die man versucht, nicht zwangsläufig funktionieren müssen. Und wenn das mehr gemacht werden würde, also wenn wir weniger Angst hätten, Fehler zu machen, glaube ich, dann wird auch die Politik viel bessere Entscheidungen treffen und wir wären viel dynamischer. Und da haben wir wirklich so eine festgefahrene Situation. Da weiß ich auch nicht, wie man das ändern kann jetzt so. Vermutlich müssen einfach ein paar neue Leute da auch mit ans Ruder, weil das ist ja ein Kulturwechsel, der da stattfinden muss, ne? Oder eine Änderung im Bewusstsein der Köpfe. So, sonst wird da nichts funktionieren.
Da haben wir ja den Botschafter Oliver Flasskemper dann.
Genau,
Oliver. Der nächste Job.
Ja, Technologie-Botschafter. Ja, eher politisch, glaube ich, und möchte ich mir das auch nicht antun, weil dafür bin ich zu gerne Unternehmer und nutze halt die Rahmenbedingungen, die da sind, um halt einfach neue Dinge umzusetzen. Und ich sag mal, wenn ich mich, und das ist leider in der Politik nur mal so, da geht es darum, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner manchmal zu einigen und Kompromisse zu finden. Und ich glaube, da wäre ich permanent gefrustet mit den Ergebnissen, die da rauskommen. Und deswegen glaube ich, das wird mir nicht viel Freude bereiten. Aber ich bin froh, dass es Menschen gibt, die es nach wie vor tun. Es tun, glaube ich, viel zu wenige, aber ich würde es nicht ertragen. Also ich glaube, da würde ich krank werden bei. Und deswegen hoffe ich, dass es ein paar Menschen gibt, die da in die Bresche springen und sich das antun und einfach für einen Politikwechsel einfach sich da einsetzen und für Änderungen des Bewusstseins auch.
Oliver Flasskemper bleibt als Unternehmer. Vielen Dank für deine Zeit und das war unser Podcast SoTech Deutschland.
Dankeschön.
Dankeschön.